Es gibt eine Geschichte meiner Oma, die mich nicht loslässt. Eine Geschichte, die ich schon oft gehört habe und die mich trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue berührt. Sie beginnt an einem sehr kalten Tag im Februar 1973 und geht ungefähr so. Meine Oma, ihr Mann Bodo und ihre zwei Kinder Andreas und Caroline, also meine Mama, kommen gerade aus 2 Wochen Skiurlaub. Ihr weißer Polski Fiat ist bis oben hin zugepackt mit Taschen und Koffern. Die Familie düst gerade auf einer Landstraße von Berlin aus nach Hause, Richtung Rostock. Alle sind schon ein bisschen müde und freuen sich auf zu Hause. Es ist einer dieser Nachmittage, an denen eigentlich nichts mehr passieren sollte. Eigentlich.
Wir waren dann auf dem Weg nach Rostock und hatten die Skier oben auf dem Dach und wurden plötzlich von ganz schnellen Autos mit Hupen attackiert. Eins bremste uns aus, vor uns, seitlich, hinter uns.
Sie werden von 3 Autos umzingelt und müssen anhalten. Alles geht sehr schnell.
Ich wusste gar nicht. Ich dachte erst, das sind nette Leute, die sagen uns das vielleicht oben. Also die Skier sind sicher locker oder so.
Aber es kommt anders. Alle 4 müssen aussteigen.
Und ohne Abschied, ohne ein Wort, zack, in eins dieser Stasi-Autos rein.
Die Stasi. Das ist nicht irgendeine kriminelle Bande, die meine Oma und ihre Familie da überfällt. Es sind Männer des Ministeriums der Staatssicherheit. Das ist die Geheimpolizei der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Sie trennen die 4. Bodo und der 14-jährige Sohn Andreas kommen in ein Auto, meine Oma und die 10-jährige Caroline in ein anderes.
Heiliger Himmel, jetzt saß dieses kleine Mädchen von 10 Jahren neben mir. Die Schultern gingen immer höher, der Kopf, der wuchs wie in den Körper rein vor lauter Angst. Und ich hab dann nur, weil ich auch im Stau, also im Gefühlsstau war, habe ich nur gesagt, du musst jetzt ganz tapfer sein.
Wenig später muss Caroline auch aussteigen. In diesem Moment wird meiner Oma endgültig klar, das hier ist kein Missverständnis. Das ist keine Routinekontrolle. Das hier ist eine Festnahme. Es ist einer der entscheidendsten Momente, der das Leben meiner Oma und das meiner Familie für immer verändert. Am 23. Februar 1973 werden meine Oma Gunni und mein Opa Bodo von der Stasi festgenommen. Sie müssen für mehrere Jahre in Haftanstalten der DDR Seite an Seite mit Schwerverbrechern und Mördern. Und was sie da erleben, prägt sie, ihre Kinder und irgendwie auch den Rest meiner Familie für immer. Aber nicht nur, was meine Oma in den Haftanstalten der DDR erlebt hat, war heftig. Auch die Jahre, die zu der Verhaftung geführt haben. Weil das passiert ja nicht einfach so, dass die Stasi einen von der Straße pflückt und in den Knast wirft. Da steckt ja eine Geschichte dahinter. Die Geschichte von meiner Oma Gunni ist eine über schwere Entscheidungen, die man in schweren Zeiten treffen muss. Und zeigt, wie brutal die Konsequenzen sein können. Und es ist eine Geschichte, die mitten hineinführt in ein Land, das es heute gar nicht mehr gibt. Und das doch zu Deutschland und zur deutschen Geschichte gehört. Die DDR. Ich bin Luise. Und in diesem Podcast mache ich mit meiner Oma eine Reise in die Vergangenheit, um ihre Geschichte zu verstehen. Und damit auch das Land, das sie und auch uns geprägt hat und das ihr so viel genommen hat. Vielleicht habt ihr auch schon Staffel 1 von diesem Podcast gehört. Opa, lass reden. Da hat Marco die Geschichte von seinem Opa Jo erzählt. Das hier ist Staffel 2. Oma, lass reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds.
Wir waren da eigentlich schon in der Falle.
Ich war rebellisch.
Es war Teil der Perfidie dieses Systems, dass sie immer den Eindruck verraten, wir können dich jederzeit erschießen, wenn wir es wollen.
Ich warne Sie, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, wir können Sie auf Eis legen.
Und dann ging die Folter los.
Folge 1: Die Verhaftung.
Wollen wir loslegen? Ich heiße Gunhild Ursula Gerz, bin aber die Oma Gunni oder Omi und bin 88 Jahre alt.
Ganz genau. Das ist meine Oma Gunni. Wobei, sie ist natürlich nicht nur Oma. Sie ist auch Mama, Kulturliebhaberin. Ehrlich gesagt ist sie so belesen, dass ich sie schon fast als Kulturexpertin bezeichnen würde. Sie ist überall auf der Welt unterwegs. Sie hat eine unfassbare Obsession mit Orchideen. Und sie ist natürlich auch die Liebste von meinem Opa.
Was ist ein Spitzname von Opa? Also was sagt er zu dir?
Fällt mir jetzt nicht ein. Manchmal sagt er, mein Herzeli. Mein Herzeli, sagt er, ja. Vielleicht sagt er das auch manchmal, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Ich weiß es nicht.
Ich bin übrigens Luise, eine der Enkelinnen von Herzeli, aka Oma Gunni. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern, bin aber mit 18 direkt ins große Berlin abgehauen, um Schauspiel zu studieren. Danach habe ich ein paar Jahre das wilde Theaterleben gelebt und mich dann irgendwann immer mehr auf Film konzentriert. Vielleicht habt ihr mich schon in dem ein oder anderen Tatort entdeckt, in der RTL-Serie Disco 76 oder auch ab und an im Kino. Aber hier geht's natürlich nicht um mich, sondern um meine Oma. Oma Gunni ist mit ihren 88 Jahren eine eher kleine und erstmal zierlich wirkende Frau. Obwohl der erste Eindruck täuschen kann. Weil meine Oma, die ist nicht gerade zerbrechlich, sondern ziemlich tough und vor allem anspruchsvoll. Sie ist einfach sehr gerade heraus. Also zum Beispiel, wenn sie eine andere Meinung hat als ich, dann sagt sie mir das auch. Und sie hat mich immer gefordert. Halt auf ihre liebevolle, ein bisschen strenge Oma-Gunni-Art eben. Also zum Beispiel, als ich Schauspielerin geworden bin, da saß sie in meinen Theaterstücken immer in der ersten Reihe. Nach so einer Aufführung kam es auch schon mal vor, dass sie nicht nur mir gesagt hat, wie sie das Stück fand, sondern auch zum Beispiel dem Chefdramaturgen. Also da kennt sie wirklich gar nichts.
Aber eigentlich hast du ja trotzdem nie Angst, dann deine Meinung zu sagen.
An für sich habe ich keine Angst. Ich hau immer dazwischen.
Auch wenn es aneckt. Da wird halt diskutiert, ne?
Ja, ja.
Für Oma Gunni ist es nicht wichtig, ob ich Ärztin, Ingenieurin oder Schauspielerin geworden bin. Für sie zählt, wenn du etwas machst, dann richtig. Oma Gunni hat eben hohe Ansprüche. An ihre Enkel, aber genauso an sich selbst. Sie ist zum Beispiel mit über 70 noch nach China gereist und ist dort dann auf Berge von über 4000 Höhenmeter gestiegen, nur um, ich erwähnte ihre Obsession bereits, wilde Orchideen zu fotografieren.
Oh nein, da sind wir durch einen Urwald gekrochen und da hat der promovierte Botaniker gesagt, und jetzt verteilt euch in diesem Wald und kriecht, ob die jetzt noch blühen, weil es auch immer darum ging, gibt es die Orchideen noch? Und da wurde plötzlich mein Ellenbogen so warm, dass ich dachte, was ist das denn? Und da lag ich eben in so einem Yak-Fladen drin.
Yaks, das sind diese langhaarigen Kühe, die vor allem im Himalaya leben.
Und hat es gar nicht gemerkt, aber wir haben tatsächlich diese kleine Orchidee gefunden.
Und du bist auch weiter, glaube ich, drin liegen geblieben, oder? Um es weiter zu fotografieren. Also du
Ja, natürlich. Erstmal das Foto fertig machen.
Mit solchen Storys von meiner Oma bin ich aufgewachsen. Sie hat wirklich viel erlebt. Und auch immer viel erzählt. Also so richtig, richtig viel. Um nicht zu sagen, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also kennt ihr das, dass man ein paar der Storys von seinen Eltern oder Großeltern schon fast mitsprechen kann, weil man sie einfach so oft gehört hat? Wobei, eines muss man meiner Oma lassen. Sie hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Weil sie hat, und das finde ich wirklich besonders an ihr, auch über die schweren Zeiten ganz offen erzählt. Und ihre schwersten Jahre hatte sie eben in der DDR. Als ich in der zweiten Klasse war, hat mich mal jemand nach meiner Oma gefragt. Und ich habe fast schon so ein bisschen stolz erzählt, was meine Oma schon immer ausgezeichnet hat. Meine Oma war im Gefängnis. Für mich war das nichts Schlimmes. Meine Oma hatte da ja immer total offen drüber erzählt. Aber an den Reaktionen aus der Klasse habe ich gemerkt, die anderen Kinder haben das gar nicht so gesehen. Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich verstanden, woran das liegt.
dass zum typischen Bild einer typischen Oma Apfelkuchen und Stricknadeln gehören und nicht Handschellen und Gefängnisstäbe. Nur, meine Oma, die ist nicht kriminell. Also nicht im klassischen Sinne zumindest.
Ich wollte sowieso aus dem Staat immer raus. Du kommst in dem Staat nicht klar, in einer Diktatur, die so tut, als wenn sie eine Demokratie ist.
Meine Oma ist eine von Millionen Menschen, die versucht haben, aus der DDR zu fliehen. Also aus der Deutschen Demokratischen Republik, dem sozialistischen Regime, das die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland aufgebaut hat. Und, was vielen vielleicht heute nicht so bewusst ist, ist, dass die DDR die letzte Diktatur auf dem heutigen deutschen Gebiet war. Also, eigentlich entstand die DDR ja aus dem sozialistischen Versprechen, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für alle Bürger und Bürgerinnen schaffen zu wollen. Eigentlich gut. Nur, leider wurde dieses Versprechen in der Praxis nicht umgesetzt. Weil, wer nicht in der Partei war, also nicht Teil des Systems, wurde in seinen Freiheiten eingegrenzt. Auch physisch. Also man konnte zum Beispiel nicht einfach in ein westliches Land, nicht zum Urlaub machen, nicht um Familie oder Freunde zu besuchen und schon gar nicht, wenn man wegziehen wollte. Direkt nach dem Skiurlaub waren sie in Berlin mit einem Fluchthelfer verabredet. Das war jemand aus Westdeutschland, den sie über Kontakte vermittelt bekommen haben. Der sollte ihnen ganz konkrete Fluchtpläne geben, welche Fluchtroute sie nehmen sollen, wie sie an Pässe kommen und so weiter. Solche Treffen zu arrangieren, war gar nicht so einfach. Die mussten ja zum Beispiel immer persönlich sein.
Man konnte ja nicht telefonieren oder so.
Weil die Stasi, also die Geheimpolizei der DDR, hört mit. Deshalb machen meine Oma und ihre Familie auf dem Nachhauseweg einen Zwischenstopp in Berlin. Da wollten sie sich mit dem Fluchthelfer treffen.
Und die Stelle war direkt vor dem Berliner Dom am Lustgarten. Und wir waren vorher essen gewesen und Andreas...
Das ist der ältere Sohn, mein Onkel.
Der durfte sich das nochmal bestellen, dieses Filet oder irgendwas. Und Caroline kriegte noch eine Nachspeise und wir sagten, wir gehen mal und gucken uns nochmal das Porzellan an.
Also wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meinen Eltern unterwegs, die gehen angeblich bummeln, aber treffen sich eigentlich heimlich mit einer Art Schleuser. Das ist schon echt ein bisschen wie in einem Thriller. Nur hier halt in echt. Und auch meine Oma sagt...
Aber alles eigentlich auch fast leichtsinnig, aber man kam ja nicht aus diesem Staat raus.
Meine Oma Gunni und mein Opa Bodo gehen also zum Treffpunkt. Sie sollen im Auto auf den Fluchthelfer warten. Und das tun sie.
Und dann standen wir da und sollten da eigentlich warten an diesem Parkplatz. Und da stand neben uns ein Auto... Wir saßen im Auto und ich guckte, ich sage, Bodo, der putzt laufend seine Fenster und das ist bestimmt schon einer von der Stasi. Und dann sah man den Fluchthelfer, wie der mit hochgeschlagenen Kragen hochging zu dem alten Museum, die Treppen hoch. Und warum kommt der nicht? Warum kommt der? Warum stehen hier? Ich möchte wegfahren. Und dann sagte Bodo, aber wir verlieren doch den Kontakt, wir müssen jetzt hier halten, wir müssen von dem irgendwas, eine Information bekommen. Der kommt noch. Und dann kam auch plötzlich angefahren, drehte seine rechte Windschutzscheibe, stand links von uns runter und sagte bloß, nächste Woche um dieselbe Zeit, wegfahre.
Sie bekommen also keine neuen Fluchtinformationen. Nur diesen hektischen, panisch zugerufenen Satz. Nächste Woche, gleiche Zeit.
Wir waren da eigentlich schon in der Falle.
Meine Familie macht sich also auf den Weg nach Hause. Beunruhigt, aber auch nicht völlig aus dem Konzept geworfen. Es kann ja viele Gründe geben, dass der Fluchthelfer schnell weg musste. Vielleicht war das ja alles auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Was sie nicht wissen, am selben Tag wird der Fluchthelfer in Berlin tatsächlich festgenommen. Und in seiner Tasche finden die Beamten unter anderem Fotos von Oma Gunni und ihrem Mann, also meinem Opa Bodo.
Und das war eben dann der Beweis, dass wir waren noch nicht auf der Flucht, aber dass wir eben auch abhauen wollen.
Für meine Oma und mein Opa beginnt damit ein hartes Kapitel ihres Lebens. Weil, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, die DDR geht, wie die meisten Diktaturen, nicht gerade sanft mit ihren ungehorsamen Bürgern und Bürgerinnen um. Es kommen Jahre der psychischen Folter, der Einsamkeit, der Angst auf sie zu. Die beiden müssen einen hohen Preis für ihren Plan zahlen, die DDR zu verlassen. Die beiden wussten natürlich, dass es das Risiko gibt, dass sie festgenommen werden können und dass ihnen jahrelange Haft droht. Und klar, da verstehe ich, wenn jetzt bei dem einen oder anderen von euch die Frage aufkommt, gab es da wirklich keinen anderen Weg? Weil es gibt sie ja auch. Die Stimmen, die sagen, ja, okay, die DDR war vielleicht keine echte Demokratie, aber so schlimm war es da jetzt auch nicht. Das war ja jetzt nicht wie in Nordkorea oder so. Also in Bayern zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, habe ich manchmal das Gefühl, die DDR wird ein bisschen als kuriose Randnotiz gesehen. So nach dem Motto, ja, die Stasi war schlimm, aber hey, Trabanten, Softeis, Muckefuck, Vita Cola und diese Dederon-Hemden, das klingt doch irgendwie auch ganz gemütlich. Für mich irgendwie eine klassisch westdeutsche Sicht. Vielleicht kommt dieser fast schon romantisierende Blick daher, weil dieses Regime für viele Leute irgendwie ein Happy End hatte. Also als die Mauer 1989 gefallen ist und Deutschland kurz darauf wiedervereint war. Das war ja alles ziemlich gewaltfrei. Das wird heute sogar die friedliche Revolution genannt. Da hat es jetzt keinen Bürgerkrieg oder so gegeben. Und klar, nicht nur im Westen, sondern auch in Ostdeutschland gibt es mehr als eine Meinung zur DDR-Vergangenheit. Ich selbst habe ja 8 Jahre in Dresden gelebt, weil ich da im Theater gearbeitet habe und habe da auch ganz unterschiedliche Meinungen zu der Zeit gehört. Also zum Beispiel, dass die Arbeitssituation für Frauen besser gewesen wäre als in Westdeutschland zu der Zeit. Manche erinnern sich auch an ein stärkeres Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft als heute. Und auch, wenn es sicher schöne Erinnerungen für viele Menschen aus dieser Zeit gibt, ist es für mich ungefragt, dass die DDR ein Unrechtsregime war. Denn Geschichten wie die meiner Oma zeigen, wie sehr man dem Staat ausgesetzt war. Aber klar, auch das Leben meiner Oma in der DDR war nicht nur schwarz-weiß. Es gibt schöne Erinnerungen an Weihnachten, an Zeit mit der Familie und Ausflüge an die Ostsee. Meine Oma hatte in der DDR zumindest materiell gesehen erstmal kein ganz schlechtes Leben. Ihr Mann, also mein Opa, war ein erfolgreicher Arzt mit 3 Fachgebieten und überall beliebt. Sie hatten 2 gesunde Kinder und konnten sich Skiurlaub leisten, für den das ganze Jahr gespart wurde. Zumindest oberflächlich hat ihnen erstmal nichts gefehlt. Ich meine, absurderweise hatte meine Oma bei der Festnahme sogar einen Ganzkörper-Winterfellanzug an, den sie damals von einer Freundin gebraucht geschenkt bekommen hatte.
Einen südamerikanischen geschorenen Boinolamm, das ist, oh Gott, ist ein wunderbar grauer mit einem Nerzkragen und eine Jacke, so ein Kurzmantel.
Ja.
Ne? Und darunter ausgestellte Hosen aus Pelz.
Oh Gott.
So waren wir ja verhaftet worden und das hatte ich an.
Und ey, da denkt man, man kennt die Geschichte auswendig und dann kommt da auf einmal doch so ein Detail und ich bin so, was? Die saß da wie so ein Yeti im Auto? Wie absurd ist das denn? Und dieses Gefühl, das kennen vielleicht ein paar von euch auch, dass man die Geschichten seiner Großeltern oder Eltern schon irgendwie kennt, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, merkt man, dass es doch einen Haufen Details gibt, die man nicht versteht oder die man vielleicht doch nicht so genau weiß. Also bei mir, abseits vom Ganzkörperpelz-Outfit, zum Beispiel, wann und warum haben sich meine Oma und mein Opa eigentlich zur Flucht entschieden? Und haben sie die Entscheidung jemals bereut? Meine Oma hat mich so geprägt. Ich will ihre Geschichte nicht nur ungefähr wissen. Ich will sie verstehen. Nicht nur, weil es Teil meiner Familiengeschichte ist und ich meine Oma lieb habe, sondern weil sie Zeitzeugin ist und ich ihre Geschichte weitererzählen will.
dann fällst du in so eine Starre rein, weil du schon die Angst hast, lebst in einer Diktatur. Du kriegst schon die Angst, dass irgendwas los ist, was du aber noch nicht richtig wahrnehmen kannst.
Deswegen machen wir diesen Podcast hier. Aber auch, weil ich hoffe, dass die Geschichte meiner Oma auch ein bisschen der Schlüssel für etwas anderes sein kann, für eine größere Wahrheit. Warum ist es überhaupt noch heute wichtig, über die DDR zu sprechen? Weil, wie gesagt, die Leute haben in der DDR ja wirklich verschiedene Leben gelebt. Aber ich finde, wenn man bewerten will, wie schlimm oder wie gut ein Staat tatsächlich ist, dann muss man sich nicht nur die Leute anschauen, die vom Staat profitieren oder ein relativ normales Leben leben können, sondern man muss sich auch die Menschen anschauen, die am meisten unter dem Staat und seinen Regeln leiden. Also, wie ging es den Menschen in der DDR, die gegen den Staat, gegen die Partei, also die SED waren? Und tatsächlich, es hat viele Menschen gegeben, die sehr unglücklich waren, gelitten haben und fliehen wollten. Nur rauszukommen war ziemlich schwer. Und die Leute mussten sich die ersten Fluchtwege ausdenken.
Eine aufsehenerregende Flucht aus der DDR gelang zwei Familien, die mit einem selbstgebauten Heißluftballon die Zonengrenze zwischen Thüringen und Bayern überwanden.
Und das war kein Einzelfall. Menschen haben sich in Kofferräumen versteckt. Kilometerlange Tunnel wurden unter den Stacheldrähten und Grenzposten gegraben. Eine Familie hat sich mit einer zwischen einem Haus und einem LKW aufgespannten Zipline in den Westen abgeseilt. Es gab sogar einen Lokführer, der einen ganzen Zug voll mit Passagieren entführte und damit in den Westen bretterte. Auch das klingt jetzt alles ein bisschen nach Abenteuerfilm. Aber nicht alle Fluchten waren erfolgreich. Und es hat wirklich schlimme Schicksale gegeben. Viele Menschen sind bei dem Versuch, die DDR zu verlassen, ums Leben gekommen. Sie sind an elektrischen Zäunen durch Stromschläge umgekommen, ertrunken und an der Grenze erschossen worden. Hunderte Menschen starben. Aber zwischen Freiheit und Tod gab es noch eine dritte Möglichkeit, wie so eine Flucht ausgehen konnte. Man konnte geschnappt werden. Und ich finde, was mit den Menschen passiert ist, die als sogenannte politische Häftlinge in den DDR-Gefängnissen saßen, erzählt so einiges über die DDR.
Das war eine Zeitgeschichte, was ich erlebt habe.
Bei meiner Oma und meinem Opa lief das so ab. Also, nachdem die Stasi den Fluchthelfer in Berlin festgenommen hat, werden auch sie auf der Straße nach Rostock angehalten. Die Familie wird aus ihrem Auto gezogen und in zwei verschiedene Stasi-Autos verfrachtet. Und da sitzt meine Oma dann, neben ihrer kleinen Tochter Caroline, meiner Mama, die damals gerade mal 10 Jahre alt ist. Dem größeren Bruder von Caroline, also meinem Onkel, hatten sie vorher immerhin erzählen können, dass sie über eine Flucht nachdenken, dass das auch Folgen für ihn haben könnte. Aber
natürlich der kleinen Caroline nicht. Caroline hätten wir eingeweiht, wenn wir schon auf dem Weg gewesen wären, also auf der Flucht.
Die Stasi-Autos fahren sie zurück nach Berlin. Niemand sagt was. Meine Oma fühlt sich wie gelähmt.
Und hinten auf den Sitzen saß aber eben auch neben mir ein Stasi-Mann. Ich konnte mit Caroline nicht sprechen.
Alles, was sie in dem Moment zu Caroline gesagt hätte, um zu erklären, was hier gerade passiert, wäre ja quasi ein Geständnis gewesen. Nur, dass sie tapfer sein muss, sagt meine Oma zu ihrer kleinen Tochter. Und sie beten gemeinsam ein Vaterunser, wie so oft zuvor.
Bei Gewitter und so, wenn sie Angst hatte, habe ich immer gesagt, jetzt beten wir ein Vaterunser und so, um sie so ein bisschen zu stärken, wenn sie mal alleine ist und wenn uns irgendwas passiert mit der Flucht. Und dann hielten die Autos, dann haben sie die beiden Kinder rausgeholt und dann dachte ich, jetzt sehe ich den Bodo doch bestimmt noch mal irgendwie wieder. Dann fuhren wir da nach Hohenschönhausen und dann fuhr sein Auto in diese großen grauen Tore rein.
Hohenschönhausen ist ein Stadtteil von Berlin. Da war das Geheimgefängnis der DDR. Ein Untersuchungsgefängnis. Betrieben von der Stasi. Und dieses Gefängnis in Hohenschönhausen, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, das war wirklich wirklich geheim. Offiziell hat es das nämlich gar nicht gegeben.
Dann ging das Tor wieder runter und dann dachte ich, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt sehe ich den Bodo wieder. Da war das Auto, er war verschwunden. Und die Kinder waren auch weg.
Die Stasi-Männer bringen meine Oma also zu einem Gebäude, bei dem sie schon von außen sieht, was auf sie zukommt. Hohe Mauern, Stacheldraht, vergitterte Fenster, Metalltüren.
Und dann kam ich in einen ganz kleinen Raum und wurde auch gleich abgesperrt. Es war ein Raum und vor dem Gitter war ein Schreibtisch, wo dieser Stasi-Mann saß mit einer Stasi-Frau, beide in Uniform, und ich dahinter. Und da musste ich mich sofort nackt ausziehen und alles abgeben, was ich bei mir hatte.
Vor dem Stasi-Mann?
Ja, ja. Und das ging schon ziemlich autoritär zu. Weil ich mich natürlich geweigert habe. Ich sage so, warum soll ich mich hier ausziehen? Wo bin ich denn überhaupt? Ja, das werden sie schon merken.
Aber das muss ja auch totaler Schock sein, oder? Du kommst vom Skiurlaub.
Ja. Na.
Und dann stehst du da in so einem Raum und musst dich ausziehen und weißt gar nicht.
Ja, es wird ja nicht erklärt. Das werden sie schon merken. Und dann ging die Folter los.
Meine Oma ahnt schon, für sie beginnt jetzt vielleicht die schlimmste Zeit ihres Lebens. Wenn sie mir davon erzählt, frage ich mich immer wieder, was hat meine Großeltern dazu getrieben, so ein großes Risiko einzugehen und ihr Leben aufs Spiel zu setzen? Ab wann hält man es nicht mehr aus? Das war Folge 1 von Omalas Reden, die Verhaftung. Omalas Reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren Magdalena Puls, Maxim Landau. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Head-Autorin Magdalena Puls. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Tontechnik Axel Fischer-Neuschwander. Podcast-Cover Julia Kaiser. Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen und Marco Artmann. Omi, schon als Kind hast du mir deine Geschichte erzählt. Und genauso stolz, wie ich damals in der Grundschule von dir erzählt habe, bin ich auch jetzt. Weil ich eine Oma habe, die mit 88 Jahren den Mut hat, mit ihrer Enkelin einen Podcast über ihr Leben zu machen. Und deswegen danke.
Hey, bevor ihr die nächste Folge hört, die Story von Oma Gunni ist eine ganz besondere. Und sie ist eine von ganz vielen Geschichten, in denen Frauen für ihre Rechte und ihre Sichtbarkeit gekämpft haben. Genau darum geht es auch in meinem Podcast. Ich bin Zoe und bei Wissen mit Zoe schaue ich mir jede Woche eine Frau an, die irgendwie die Welt verändert hat. Sie haben unzählige Rekorde gebrochen, sind vor 100 Jahren in winzigen Flugzeugen um die Welt geflogen, waren als Piratenfürstin im Pazifik unterwegs, haben für die Wissenschaft jahrelang unter Gorillas im Urwald gelebt. Bei Wissen mit Zoe stelle ich euch einige davon vor. Von der ägyptischen Königin Kleopatra bis zur Schauspielerin Zendaya sind so viele dabei. Also hört mal rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.